Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Den anderen höher schätzen als sich selbst. Sicherlich haben Sie diese Ausdrucksweise bereits gehört, doch wo kommt diese Bemerkung her? Nun, sie kommt aus der Bibel. In gewisser Weise wird es so in einigen Übersetzungen wiedergegeben. Und zwar geht es um den Philipperbrief, das zweite Kapitel. Und ich möchte aber hier zunächst einmal diese Stelle im Zusammenhang lesen. Und zwar fangen wir mit Vers 1 in Philipper 2 an und lesen wir bis Vers 8. Und zwar lese ich heute aus der revidierten Lutherbibel 2017. Und da wird das wie folgt wiedergegeben. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und denn jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Hier gleich eine Anmerkung. Da heißt es hier in einer Fußnote, Luther übersetzte, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und das ist die bessere Übersetzung. Und es heißt dann in Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Soweit zunächst einmal diese Übersetzung. Nun, interessant ist, dass in der englischen King James Bibel Vers 3 ein wenig anders wiedergegeben wird. Da heißt es, in Niedrigkeit der Gesinnung achtet andere besser als euch selbst. Doch die Übersetzung besser ist problematisch. Dies scheint nämlich nicht die beste Übersetzung zu sein, da das Wort für besser im Griechischen mehr die Bedeutung von höher hat, wie es hier auch in der revidierten Lutherbibel wiedergegeben wird, aber nicht nur in der revidierten Lutherbibel, sondern scheinbar in allen Lutherübersetzungen, die ich sehen konnte, aber auch in der Elberfelder Bibel, der Menge Bibel, der Schlachterbibel und so weiter. Und auch andere englische Bibeln bringen es ähnlich, wie zum Beispiel higher oder superior oder more important oder above, also alles diese Ausdrücke, die das Höherstehen versinnbildlichen darstellen. Man achtet eben andere höher als sich selbst. Und die lateinische Vulgata, die bringt es auch so. Superiores wird hier im Lateinischen gesagt. Und ich habe dann auch so jemanden gefragt, wie es denn in der spanischen Bibel aussieht. Und da wird es auch letztendlich mit höher oder überlegen oder auch mit wichtiger wiedergegeben. Einige sagen allerdings hier auch besser. Ich möchte Ihnen gar nicht mal die spanischen Ausdrücke vortragen. Die würde ich aller Wahrscheinlichkeit nach ohnehin nicht richtig aussprechen. Das gleiche gilt für französische Bibeln. Die schreiben auch, letztlich ins Deutsche übertragen, höher oder überlegen oder wichtiger als man selbst. Im Griechischen steht das Wort, das hier in der deutschen Bibel mit höher übersetzt wird, in der englischen King James mit besser, da steht das Wort hupereko. Und das bedeutet, gemäß der Young's Analytic Concordance to the Bible, in der Tat höher oder über einem stehen. Ich möchte kurz einige Stellen mit Ihnen lesen, wo dieses Wort gebraucht wird, um es deutlich zu machen, was hier zunächst einmal die richtigere Übersetzung im Philipperbrief ist. In Römer Kapitel 13 und in Vers 1. In Römer 13 und Vers 1, da wird hier in der Lutherbibel 2017 das wie folgt wiedergegeben. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Aber das Wort Obrigkeit ist in der Tat dieses Wort hupereko, mit anderen Worten, jemand, der über einem steht. Interessant ist, man ist untertan der Obrigkeit, die also über einem steht. Das ist hier diese Wortwahl. Auch in 1. Petrus Kapitel 2 und in Vers 13 wiederum die gleiche Ausdrucksweise. Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Ordnung wiederum huper echo. Mit anderen Worten, man ist untertan der Obrigkeit, derjenigen, die über einem stehen. Wenn wir in den Philipperbrief noch einmal einsteigen, da werden diese beiden Worte auch noch einmal, oder vielmehr diese Worte werden noch mal zweimal erwähnt, aber hier in Philipper 3 und Vers 8 eine gewisse Umwandlung oder eine gewisse kleine Änderung, aber das Wort ist nach wie vor gegeben. Da heißt es, ja, ich erdachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Überschwänglich oder überragend. Das Wort im Griechischen ist huper ekon mit einem N noch hinten dran, aber man sieht schon die Verwandtschaft. Und dann noch in Philipper Kapitel 4 und Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist, das gleiche Wort wiederum, als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und so sehen wir also, dass dieses Wort, wie es in Philipper 2 gebraucht wird, in der Tat richtig mit höher übersetzt werden sollte. Man achtet andere höher als sich selbst. Nun, was ist damit gemeint? Wir haben eine englische Broschüre veröffentlicht, die werden wir irgendwann auch noch ins Deutsche übersetzen. Aber wir haben mittlerweile fast 50 englische Broschüren und natürlich noch nicht alle übersetzen können und kommen immer mehr und mehr hinzu, aber wir geben uns alle Mühe. Aber zunächst einmal möchte ich hier aus dieser englischen Broschüre etwas vorlesen. Das ist die Broschüre Paul's Letter to the Philippians, mit anderen Worten, der Brief des Paulus an die Philipper. Und da stellen wir auch fest in dieser Broschüre, dass diese Ausdrucksweise in Philipper 2 eine Haltung der Demut beschreibt, eine Haltung des Sich-Erniedrigens, indem man andere mehr betrachtet als sich selbst, ihre Nöte, die Tatsache, dass sie unsere Hilfe brauchen, das ist uns dann wichtiger in dem Augenblick als unsere eigenen selbstsüchtigen Ambitionen. Und wir sagen in dieser Broschüre Folgendes, ich habe es jetzt mal ins Deutsche übertragen. Paulus weist darauf hin, dass selbstsüchtiger Ehrgeiz und egoistischer Eigennutz im Gegensatz zur Liebe stehen. Gottes Weg der Liebe und des Lebens ist ein Weg des Gebens, während unsere menschliche, fleischliche Lebensweise ein Weg des Nehmens ist. Selbstsüchtiger Ehrgeiz, der durch Stolz oder man könnte sagen Hochmut verursacht wird, schadet der Liebe und der Einheit. Vielmehr müssen wir eine Haltung der Erniedrigung oder Demut entwickeln und diese Eigenschaft ermöglicht es uns, andere als wichtiger zu betrachten, als höherstehend zu betrachten, als uns selbst. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown erklärt, fahren wir in der Broschüre fort zu sagen, sich gegenseitig höher schätzen als sich selbst. Wenn wir das tun, dann schauen wir nicht nur auf das scheinbar Beste oder Vorteilhafteste für uns, sondern wir konzentrieren uns auch auf das, was anderen hilft. Und das ist die Gesinnung, die Jesus Christus hatte. Und wir als Nachfolger Christi müssen dieselbe Einstellung, diesen selben Sinn haben. Gill's Exposition to the Entire Bible macht die folgenden Kommentare. Lass diese Gesinnung in dir sein, diesen Sinn. Die arabische Version gibt es wieder. Lass diese Demut in dir wahrgenommen werden. Der Apostel schlägt Christus als das große Vorbild und als Beispiel der Demut vor. Der Gesinnung, die auch in Jesus Christus war. Oder habt den Sinn, der auch in Jesus Christus war, wie wir gerade eben gelesen haben. Zitat Ende aus dieser Broschüre. Mit anderen Worten, das ist in der Tat das richtige Verständnis. Der gesamte Kontext in Philipper 2, die Verse 1 bis 8, zeigt die große Demut Jesu Christi auf, der bereit war, für uns zu leiden und zu sterben, damit wir leben können. Nun, Ein wenig weiter noch aus der Broschüre zitiert, da sagen wir, um eine Haltung der Liebe und Demut für andere zu entwickeln, müssen wir bereit sein, unsere eigenen Vorlieben zu opfern. Jesus Christus hat zweifelsfrei seine Liebe zu uns bewiesen, indem er bereit war, seine göttlichen Eigenschaften aufzugeben. Ein Mensch zu werden und im Fleisch zu leben und zu sterben. Dieser Akt der Liebe zu uns war notwendig, damit er die Strafe für unsere Sünden bezahlen konnte, damit wir zum Tode verurteilt Vergebung erlangen und das ewige Leben in der Familie Gottes erleben und erben können. Ein Leben des Friedens, der Liebe und vollkommenen Harmonie mit Gott und auch untereinander. Christus war in der Gestalt Gottes, der göttlichen Gestalt, bevor er Mensch wurde. Er war Gott, dem Vater, gleich, was seine Natur betraf. Aber er betrachtete es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein. Das heißt, er wollte diesen Status nicht selbstsüchtig zu seinem eigenen Besten aufrechterhalten. Er war bereit, ihn zum Wohle anderer aufzugeben. Nun, wir weisen in unserer Broschüre auch darauf hin, dass der Satz in Vers 7, dass er sich selbst entäußerte, in dem Sinne übersetzt werden sollte, dass er sich seiner Gottheit, seiner Göttlichkeit entäußerte und Mensch wurde. Wir sagen dies in unserer Broschüre. Wir lesen in Philipper 2, die Verse 6 bis 7 in der Revised Standard Version. Jesus Christus, obwohl er in der Gestalt Gottes war, hielt er die Gleichheit mit Gott nicht für etwas, das man erfassen oder behalten sollte, sondern entleerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Dieners an, wurde in der Gestalt eines Menschen geboren. Die New Jerusalem Bible lässt in ihrer Übersetzung keinen Zweifel daran, was Jesus wurde. Zitat: um in jeder Hinsicht wie ein menschliches Wesen zu sein. Die Bibel ist ja klar, dass Christus sich selbst seiner Existenz als Geistwesen, als Gottwesen entäußert hat und er sich selbst der Herrlichkeit entledigt hat, die er hatte, bevor die Welt war. Da möchte ich kurz einmal Johannes Kapitel 17 aufschlagen, weil einige bezweifeln dies. Die sagen, ja, Christus, der hat erst, bevor er Mensch wurde, gar nicht gelebt. Oder wenn er gelebt hat, dann war er vielleicht ein Engel. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Johannes 17 und Vers 5, da sagt nämlich Christus zum Vater in seinem Gebet in Gethsemane: und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ehe die Welt war. Ehe es überhaupt etwas Geschaffenes gab. Da hatte er diese Herrlichkeit, denn er war ein verherrlichtes Gottwesen, aber er wurde zu einem Menschen. Das Wort wurde Fleisch, wie wir im Johannesbrief lesen, aber hier in 1. Johannes Kapitel 4, da lesen wir es auch noch einmal. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Darin erkennt ihr den Geist Gottes, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, in das Fleisch gekommen zu sein, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristus, des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt, schrieb Johannes damals schon. Umso mehr heute. Mit anderen Worten, Jesus Christus, der Gott war, der ein verherrlichtes Gottwesen war, gab diese Herrlichkeit auf, wurde zu einem Menschen, um sterben zu können, um die Sünde im Fleisch überwinden zu können, damit wir ewiges Leben haben können. Schauen Sie, hier zeigt sich die Gesinnung Jesu Christi, dass er uns als höher erachtete als sich selbst. Und das bedeutet es, den Sinn Jesu Christi zu haben und andere und ihre Bedürfnisse als wichtiger anzusehen, als uns selbst, unsere eigenen Bedürfnisse. Und dann sagen wir noch weiteres in unserer Broschüre. Christus war der ewige Gott, der Mensch wurde, damit der Mensch letztendlich Gott werden könnte. Christus wurde versucht. Er litt, er starb als Mensch, damit die Menschen Götter werden könnten, Mitglieder der Gottfamilie, die nicht sterben können. Und wir wollen dies kurz uns auch einmal jetzt anschauen in Hebräer Kapitel 12. Und ich zitiere alles dies, um Ihnen zu zeigen, wie sehr Jesus Christus sich entäußerte, wie sehr er Sie und mich liebte, unsere Bedürfnisse vor die seinigen stellte. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, man könnte sagen unseres Glaubens, der, das heißt es hier, obwohl er hätte Freude haben können, schlecht übersetzt, es sollte heißen, um der Freude willen, die vor ihm lag, wie es auch die Lutherbibel 2009 bringt, also der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was war das für eine Freude? Die Freude, Sie und mich im Reich sehen zu können als verherrlichte Gottwesen. Gedenkt an den Vers 3, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ihr nicht. Jesus ja. Er hat niemals gesündigt, aber es war ein schwerer Kampf mit seiner menschlichen Natur, mit der Welt, mit Satan. Aber er hat niemals gesündigt, aber er hat kämpfen müssen. Es war keine absolute Klarheit von Anfang an, dass er nicht hätte sündigen können. Lesen wir auch Lukas Kapitel 20. Hier wird mehr über unser Potenzial gesagt. Lukas Kapitel 20, die Verse 35 und 36. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt, die zukünftige Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Das Physische hat dann ein Ende für sie, denn sie können hinfort auch nicht mehr sterben, sondern sie sind den Engeln gleich, aber in dem Sinne, dass sie nicht mehr sterben können. Und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Das ist unser Potenzial, ihr Potenzial, mein Potenzial. Johannes Kapitel 3 und zunächst einmal Vers 36. Johannes Kapitel 3 und Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Aber es geht nicht nur um einen theoretischen Glauben, es geht um einen praktischen Glauben, der sich durch unser Leben, unsere Lebensweise manifestiert. Das heißt nämlich weiter, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Es geht um den Glaubensgehorsam. Den müssen wir haben, um das ewige Leben erlangen zu können. Kapitel 10, Johannes Kapitel 10 und Vers 28. Johannes Kapitel 10 und Vers 28. Ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist das Versprechen. Wenn wir uns als würdig erweisen, dann werden wir niemals wieder sterben können, wenn wir im Reich Gottes sind, Kinder der Auferstehung, von denen wir gerade gelesen haben. Und dann auch noch Johannes Kapitel 10, die Verse 34 und 35. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter, potenziell gesehen. Wenn jene Götter genannt werden, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, Vers 36, was sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Aber schauen Sie, Christus ist Gottes Sohn, der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern. Und Und so haben auch wir das Potenzial, Gottwesen zu werden, im Reich Gottes, in der Familie Gottes. Das ist deshalb ermöglicht worden, weil Christus sich erniedrigte, weil er das verherrlichte Gottwesen zu einem Menschen wurde, um sie und um mich zu retten. Kein Mensch konnte dies tun, natürlich nicht. Er könnte nicht tun, was Christus getan hat, aber es ist seine Denkweise, sein Sinn, seine Gesinnung, der wir nacheifern müssen. Und schauen Sie, in gewisser Weise war Paulus dazu bereit, etwas Ähnliches zu tun wie Christus, nur konnte er das natürlich nicht tun, das war klar. Aber in Römer Kapitel 9, schauen wir uns einmal an, was er da sagt. Römer Kapitel 9, die Verse 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe, denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus hergekommen ist nach dem Fleisch. Gott, der da ist, über allem. Sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Schauen Sie, er sagte, ich möchte so gerne, dass meine Stammverwandten nach dem Fleisch diese Herrlichkeit erlangen können, die mir auch prophezeit ist. Und deswegen sagte er sogar, wenn es möglich wäre, würde ich das sogar hintanstellen. Das war natürlich nicht möglich. So arbeitet Gott ja nicht. Aber schauen Sie, die Einstellung, die Paulus hatte, die auch Mose hatte. In 2. Mose 32. Auch hier wurde ihm natürlich klar gesagt, dass das so nicht läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Aber in 2. Mose 32, angefangen in Vers 32, kann man sich leicht merken. 2. Mose 32, 32. Da lesen wir Folgendes. Das war nach der Episode mit dem goldenen Kalb. Da sagt Mose zu Gott, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, na, ich will den aus meinem Buche tilgen, der an mir gesündigt hat. Aber du hast ja nicht jetzt gesündigt, du hast nicht die unvergebbare Sünde begangen. Ich tilge dich nicht aus meinem Buch des Lebens. Aber die würde er auch nicht aus dem Buch des Lebens tilgen, weil die hatten auch die unvergebbare Sünde nicht begangen. Aber das ist die Einstellung, die Mose hatte gegenüber wiederum seinem Volk, das er aus Ägypten herausgeführt hat. Und so lesen wir wiederum diese Demut, diese Bereitschaft, sich zu erniedrigen, in Matthäus Kapitel 18 und in Vers 4. Da sagt er, wer sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich, im Reich Gottes. Wer sich selbst erniedrigt. Nun, die Mengebibel gibt hier als eine Anmerkung, wer sich demütig unter andere stellt. Mit anderen Worten, andere höher betrachtet als sich selbst. Und zwar in Demut. Wer sich demütig unter andere stellt. Und diese Demut in gewisser Weise, diese Willenskraft, sich zu erniedrigen, nicht sich zu erhöhen, kommt auch in Lukas Kapitel 18 zum Ausdruck, angefangen in Vers 9, dieses berühmte Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Lukas 18 und in Vers 9. Da heißt es, er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein. Und verachteten die anderen, das ist der Punkt. Die haben die anderen nicht als sich über sich höher stehend betrachtet, sondern genau das Gegenteil. Die standen über denen. Verachteten die. Und da gab er jetzt folgendes Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch David dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, und der Zöllner aber stand von ferne wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Was sagt Christus? Ich sage euch, dieser, der Zöllner, der ging gerechtfertigt hinab, dem war die Sünde vergeben worden in sein Haus. Nicht jener, denn der hatte ja gar keine Reue gezeigt, der hat ja gar nicht mal gesehen, dass er ein Sünder war. Denn wer sich selbst erhöht, wie es dieser Pharisäer tat, der wird erniedrigt werden. Sehen Sie den Kontrast. Er erhöht sich, er wird erniedrigt werden. Aber derjenige, der sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Eine weitere interessante Aussage in Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14. Und angefangen Vers 7. Auch hier wiederum wird diese Erniedrigung und diese Erhöhung dargestellt. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie sich aussuchten, oben anzusitzen. Weil die waren ja so hochstehend über anderen. Und er sprach zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an. Denn es könnte einer eingeladen sein, der angesehener ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat und sagt zu dir, weiche diesem und du müsstest dann beschämt unten ansitzen. Sondern, wenn du eingeladen bist, so gehe hin und setze dich unten an. Damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Und dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Schauen Sie, es gibt da viele biblische Beispiele, wo sich Menschen erniedrigt haben, auch anderen gegenüber erniedrigt haben, andere als höher stehend betrachtet haben als sich selbst, die willens waren, aufgrund der Bedürfnisse, der Nöte anderer, ihre eigenen, in Anführungszeichen, Bedürfnisse hintanzustellen, wenn das eben notwendig war. Und es gibt da sogar auch Beispiele, wo das menschlich gesehen gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber Menschen waren bereit, sich zu erniedrigen, anderen Vorrang zu geben, andere als wichtiger anzusehen als sich selbst, höher zu schätzen als sich selbst. Das ist ja genau das, was Paulus im Philipperbrief im 2. Kapitel sagt. Und ein interessantes Beispiel finden wir in 1. Mose Kapitel 13. Die Erzählung bezüglich Abraham, der damals noch Abram genannt wurde, und Lot. 1. Mose 13, angefangen Vers 2. Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte, und dort rief er den Namen des Herrn an. Vers 5. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und es wohnte auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Warum wird das erwähnt? Nun, weil sie ein schlechtes Vorbild denen gaben. Die Knechte von Abraham und von Lot, die zankten sich und die Kanaaniter und die Perisiter, die sahen das. Und er sprach in Vers 8 Abraham zu Lot, es soll kein Zwang sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Und erhob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war, denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Und da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Schauen Sie, Abraham, der überließ es Lot, die Entscheidung zu treffen, wo er sich hinwenden wollte. Nun, das war gar nicht das Vorrecht von Lot, das war das Vorrecht von Abraham, denn die Versprechungen gingen an Abraham, nicht an Lot. Aber Abraham war willens, Lot den Vorrang zu geben. Nun, Lot hat natürlich in keinster Weise weise sich entschieden. Zunächst einmal ist er bis nach Sodom gezogen und dann später sogar noch nach Sodom hinein, in die Stadt hinein. Und wir kennen ja die Geschichte, wo die zwei Engel kamen und dann Lot und seine Frau und seine beiden Töchter aus Sodom herausholten, bevor sie Sodom zerstörten. Aber nachdem die Trennung erfolgt war, nachdem Lot weg war, da hat dann Gott Abraham gesegnet. Und zwar auch wegen der Demut, der Erniedrigung, die Abraham hier gezeigt hatte, Lot gegenüber. Und so lesen wir in Vers 14. Als sich nun Lot von Abraham getrennt hatte, da sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und siehe von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Schauen Sie, Gott wartete, bis die Trennung erfolgt war, denn mit Lot an Abrahams Seite konnte er ihn eigentlich sehr schlecht segnen. Nun, Lot wird zwar als ein gerechter Mann beschrieben, aber er machte sehr große Fehler hier. Und interessant ist auch, dass nachdem Lot und seine beiden Töchter dann aus Sodom herausgenommen worden sind, die Frau ja auch, aber die wurde ja dann zur Salzsäule, weil sie sich wieder umblickte, und dann sich in die Höhle begeben haben, und dann kam ja die Geschichte mit der Unzucht, sagen wir mal, mit dem Inzest, wo dann aufgrund von dem Wein, dem Lot gegeben worden war, dann zwei Söhne aus dieser Beziehung heraus entstanden sind. Danach wird eigentlich Lot gar nicht mehr erwähnt in der Bibel. Dann geht es zumindest im Alten Testament, dann geht es nur noch um Abraham. Und die Söhne werden zwar auch noch erwähnt, Ammoniter und Moabiter, aber in den meisten Fällen in sehr negativer Weise. Nun, es gibt natürlich Ausnahmen. Ruth war natürlich auch eine Moabiterin und Ruth hat dann ja, nachdem sie Moab verlassen hatte, den Mann geheiratet, aus dem dann eine Verbindung entstand, die letztendlich zur Geburt von David führte. Aber wir sehen hier wiederum, wie Abraham willens war, sogar in einer Weise gegenüber Lot, sich zu erniedrigen in dem Sinne, obwohl das menschlich gesehen gar nicht notwendig gewesen wäre. Und wir lesen auch in Philipper Kapitel 2, wie Gott Jesus Christus segnete, nachdem er sich erniedrigt hatte. In Philipper Kapitel 2 lesen wir einmal, in Vers 8 hatten wir gelesen, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Weiter in Vers 9, darum, hat ihn Gott auch erhöht, nachdem er sich erniedrigt hatte, und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollte, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind, unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier wiederum, nach Erniedrigung kommt Erhöhung. Das andere ist auch richtig. Nach Hochmut kommt Erniedrigung. Schauen Sie, ich mag dieses Wort Hochmut eigentlich sehr. Hochmut. Aber dem Hochmut folgt die Erniedrigung. Aber nach der Erniedrigung kommt dann zwar kein Hochmut, offensichtlich besser nicht, die Erhöhung. Darum geht es hier. Und so lesen wir auch in 1. Korinther 9. die Einstellung, die Paulus hatte. 1. Korinther 9, von der hatten wir eben schon etwas gelesen, dass er bereit war, sogar in diesem Sinne verflucht zu sein, um andere zu retten, obwohl das, wie ich sagte, natürlich so nicht funktioniert. Aber in 1. Korinther 9 und Vers 19, da sagt er: Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf das ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denn denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Unter dem Gesetz vielfach bedeutet das auch unter der Strafe des Gesetzes. Er hat sich also mit denen in so in gewisser Weise identifiziert, assoziiert, von ihrem Blickpunkt aus Dinge betrachtet, damit ich die unter dem Gesetz sind, gewinne. Die waren natürlich auch unter dem Ritualgesetz. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Warum? Vers 23. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Um des Evangeliums willen. Schauen Sie, Paulus war in keinster Weise dem Gesetz Gottes gegenüber ungehorsam, aber er hat auch keine unnötigen Anstöße erweckt. Sein Ziel war es, andere zu retten, soweit es möglich war, und das bedeutete eben auch, gewisse persönliche Privilegien abzulegen. Zunächst einmal zu sagen, okay, meine Notwendigkeiten, meine Nöte, das, was ich gerne hätte, ich stelle das mal hinten an, wann das notwendig war, um anderen zu dienen, andere zu helfen, um des Evangeliums willen dieses Ziel zu erreichen. Die Cambridge Bible for Schools and Colleges kommentiert, durch das Wirken einer weitreichenden Sympathie, die es ihm ermöglichte, ohne seine eigenen Überzeugungen zu kompromittieren, auf alle Menschen von ihrer zugänglichsten Seite zuzugehen. Und so schreibt er auch in 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 33. So wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Auch hier wiederum war das die Motivation, damit sie gerettet werden. Wir hatten gerade gelesen, er tat es um des Evangeliums willen. Nun, Christus sagte, dass es sogar Menschen gibt, die um des Evangeliums willen, um des Reiches Gottes willen, auf die Ehe verzichten. Und er sagte auch, nur sehr wenige können dies tun. Aber er selbst hat es getan. Er wusste, er würde mit jungen Jahren sterben, nachdem er sehr viele Qualen, sehr viel Tortur durchmachen müsste. Er wusste dies. Und er hat gesagt, nun, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt die beste Grundlage für eine Ehe. Johannes der Täufer hat auch nicht geheiratet, er wusste scheinbar auch, was ihm bevorstand. Paulus, nach seiner Bekehrung, hat ebenfalls nicht mehr geheiratet, er war scheinbar vorher verheiratet, weil er ein Rabbiner war und die Rabbiner waren normalerweise verheiratet, aber nach seiner Bekehrung hat er auch nicht mehr geheiratet. Warum? Weil er offensichtlich wusste, Christus hatte ihm dies offenbart, welche Leiden er durchmachen müsste. Und er sagte sich auch, das ist nicht unbedingt das Beste für eine Frau, obwohl andere Apostel natürlich Frauen hatten, die mit ihnen auf Reisen gingen. Mit anderen Worten, es ging ja um kein Zölibat. Es ging ja nicht darum, dass man jetzt gezwungen würde, von anderen Menschen keine Ehe einzugehen. Das ist total nicht göttlich. Aber es waren hier Situationen, wo sich gewisse Menschen dazu entschieden haben, um des Evangeliums willen es nicht zu tun. Was eben auch bedeutet, dass nicht jeder Christ verheiratet sein muss. Andererseits ist es gut, verheiratet zu sein, wenn man die richtige Ehepartnerin, den richtigen Ehepartner findet. In 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 10 lesen wir Folgendes. 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 10. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Seligkeit erlangen, die Herrlichkeit erlangen, das Heil erlangen, in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das war seine Motivation. Und was sagt er in 1. Korinther Kapitel 10 und in Vers 24? 1. Korinther 10 und Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient, wenn da ein Konflikt besteht. wenn da ein Konflikt besteht. Das muss man natürlich richtig verstehen. Der Kommentar von Matthew Poole schreibt, jeder, der ein Jünger ist, hat die Pflicht, nicht nur auf sein eigenes Vergnügen oder seinen eigenen Gewinn zu achten, sondern auch auf den Nutzen und den Vorteil anderer. Und Barnes Notes on the Bible fügt hinzu, diese Anordnung gilt für alle Christen. Es bedeutet nicht, dass ein Mensch in keinem Fall sein eigenes Wohlergehen, sein Glück oder sein Heil nicht berücksichtigen soll. Es bedeutet nicht, dass ein Mann sich selbst oder seiner Familie keine Pflicht schuldet oder dass er all dies vernachlässigen sollte, um das Wohl anderer zu fördern. Aber das Gebot bedeutet, dass, wenn das Beispiel eines Menschen einen großen Einfluss haben würde, er sich in seinem Verhalten nicht von seiner eigenen Bequemlichkeit oder Befriedigung leiten lassen sollte, sondern von der Möglichkeit der Heilserlangung anderer. Und die Einhaltung dieser einfachen Regel würde eine gewaltige Veränderung in der Kirche und in der Welt bewirken. Also es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt andere mehr liebt als sich selbst in diesem Sinne. Was sagt Christus? Ihr sollt den Nächsten lieben wie euch selbst. Aber manchmal ist es eben auch notwendig, wenn man andere liebt wie uns selbst, dass man sich dann überlegt, ja, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre, was würde mir jetzt gut tun? Und insoweit dann auf diese Weise handeln. Wir sehen also, dass Paulus sehr wohl den Sinn, die Gesinnung Jesu Christi hatte. Denn was sagt uns Christus in Matthäus Kapitel 23? Die Verse 11 und 12. Matthäus 23 und die Verse 11 und 12. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und dann fährt er fort, wiederum. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Christus kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Lukas, Kapitel 22. Lukas, Kapitel 22. Hier wird eine sehr wichtige Aussage getroffen. Die Verse 24 bis 27. Es erhob sich aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen nun der Größte sein sollte, wer als der Größte gelten sollte. Und er sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Im Englischen haben wir den Ausdruck Public Servants, also öffentliche Diener. Einige werden so genannt, die zurzeit hier ihre Aussagen treffen im Hinblick auf das Coronavirus. Das sind öffentliche Diener. Leider sind es keine öffentlichen Diener. Auf die trifft die Beschreibung genau zu, von der Christus hier sagt, das sind Leute, die herrschen über andere. Die lassen sich Wohltäter nennen, sind es aber nicht. Und er sagt hier, ihr aber nicht so, Vers 26, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Natürlich war er dies. Schauen Sie, er war Gott. Er wurde ein verherrlichtes Gottwesen. Er wurde zu einem Menschen. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tode am Kreuz, wie er uns gedient hat in dieser Beziehung. Und nicht nur das. Er sah andere als wichtiger an in diesem Zusammenhang als sich selbst. Und er hat diese Einstellung der Demut nach wie vor. Wird sie haben, wenn er zurückkommt, als Herr aller Herren, als König aller Könige. Wie wird er sich dann verhalten? Schauen wir uns dies an. Lukas Kapitel 12. Das ist eine, in meinen Augen, eine der schönsten und verwunderlichsten Stellen, was das Millennium angeht, was die Zukunft angeht. Lukas Kapitel 12 und Vers 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Selbst dann. eine Haltung, eine Einstellung, eine Gesinnung, die auch wir entwickeln müssen. Es geht nicht um Leute, die sich Diener oder öffentliche Diener, Diener des Volkes schimpfen lassen und dann vorgeben, sie wissen alles. Zum Beispiel diese medizinischen Experten, die wurden früher schon die Götter in Weiß genannt. Mit anderen Worten, die wissen alles. Und die wissen in vielen Fällen gar nichts. Und das sieht man ja auch im Hinblick auf die Tatsache, wie die Coronavirus-Situation gehandhabt wurde und wird von diesen in Anführungszeichen Göttern in Weiß, die laufend weitere Restriktionen befürworten, die in keinster Weise helfen, die dem Volk nur Schaden bringen. Das ist nicht der Diener, von dem Christus hier spricht. Aber Johannes der Täufer war ein solcher Diener. Er war jemand, der willens war, sich zu erniedrigen, damit andere erhöht werden könnten. Matthäus Kapitel 11 und in Vers 11. Matthäus 11 und Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, sagt Christus hier über Johannes den Täufer, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Nun, er sagt natürlich dann aber, der Kleinste im Himmelreich, der wird größer sein als er, denn es geht hier um den Vergleich zwischen einem Menschen und natürlich einem verherrlichten Gottwesen. Aber was den Menschen Johannes angeht, sagt er, da war keiner größer als er. Und gleichwohl schauen wir uns die demütige Haltung von Johannes an, wie sie in Johannes Kapitel 3 beschrieben wird. Johannes Kapitel 3 und Vers 30. Da kamen nämlich seine Jünger zu ihm und sagten, schau mal, der Christus, der tauft mehr als du. Da laufen ihm mehr nach als dir. Nun, Christus hat nicht selbst getauft, er hat es durch seine Jünger getan. Aber schauen wir uns einmal an, was dann Johannes der Täufer entgegnete. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen, sagt Johannes der Täufer. Er sagt, ich bin ja dazu gekommen, um Christus zu verkünden, der Vorbote zu sein für Christus. Und er war willens, abzunehmen, damit Christus zunehmen oder wachsen könnte. Mit anderen Worten, die Taten, die er vollbrachte. Das ist die Haltung, von der Paulus spricht. Die Haltung der Erniedrigung, damit andere insoweit erhöht werden können. Und diese Ermahnung des Paulus, die gilt natürlich auch für Ehemänner und Ehefrauen. Zunächst einmal möchte ich Epheser Kapitel 5, die Verse 21 bis 33 vorlesen. Nur wenn ich hier von Ehemännern und Ehefrauen spreche, dann meine ich das, wie die Bibel es sagt. Es geht um einen Mann, um eine Frau. Damit ist eine Ehe beschrieben. Es geht nicht um zwei gleichgeschlechtliche Partner, von wo da ein Partner so als Mann bezeichnet wird, der andere Partner als Frau. Das ist ein absolutes Gräuel in den Augen Gottes. Aber es geht hier um die richtige, die einzig mögliche göttliche Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau, Mann und Frau im richtigen botanischen Sinne. Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, der Kirche. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen ihren Männern unterordnet oder sich unterordnen in allen Dingen. Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, Vers 27, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat hier sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, Vers 31, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen. Die zwei werden ein Fleisch sein, dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, Vers 33. Darum auch ihr. Ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber habe Ehrfurcht oder Respekt vor dem Mann. Das ist zunächst einmal die Stelle. Nun, wir haben eine weitere Broschüre veröffentlicht im Englischen, Paul's Letter to the Ephesians, mit anderen Worten, der Brief des Paulus an die Epheser. Und da möchte ich auch etwas kurz vortragen. Da sagen wir, obwohl es die wichtigste Verantwortung für die Frau ist, sich ihrem Manne als dem Herrn unterzuordnen, das hatten wir gerade gelesen, Vers 22, aber ich möchte kurz hier auf eine Parallelstelle noch eingehen, und zwar in Kolosser Kapitel 3 und Vers 18, da wird es nämlich auch wiederum gesagt. Kolosser Kapitel 3 und Vers 18, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt, in dem Herrn. Also noch einmal zurückgehen zu der Aussage in unserer Broschüre, obwohl es die wichtigste Verantwortung für die Frau ist, sich ihrem Manne als dem Herrn unterzuordnen, das heißt, sich ihm unterzuordnen, wenn seine Bitten den Lehren Christi entsprechen und nicht im Widerspruch zu dem Willen Gottes stehen. Sehr wichtig. So soll der Ehemann seine Frau lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat. Das hatten wir im Epheserbrief gelesen, aber hier auch eine weitere Stelle in Kolosser Kapitel 3 und Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Liebe und Bittersein passen nicht zusammen, schauen Sie. Wir fahren fort. Und dennoch leitet Paulus diesen Abschnitt, Vers 21 von Epheser 5, mit der Ermahnung ein, sich einander in der Furcht des Herrn unterzuordnen. Schauen Sie, das ist jetzt ausgesprochen wichtig. Lesen wir dies noch einmal. In Epheser 5, Vers 21. Er spricht hier Eheleute an, Frauen und Männer. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi oder wie die Schlachterbibel sagt, in der Furcht Gottes. Obwohl der Ehemann das Haupt der Frau ist, sagen wir hier. Und wir weisen auch wiederum hier auf 1. Korinther 11, Vers 3. Das können Sie sich nachher anschauen. Darf er, da Christus das Haupt des Mannes ist, nicht selbstsüchtig handeln und nur seine eigenen Interessen verfolgen? Genau das, was Paulus sagt im Philipperbrief. Vielmehr muss er die Gesinnung Christi haben, den Sinn Christi. Und wenn er diese Gesinnung hat, dann wird er auch auf die Interessen seiner Frau achten und sich ihnen unterordnen. Der Mann, der Frau gegenüber. Wie das seine Frau im Hinblick auf die Interessen ihres Mannes tun soll. Sie ordnen sich untereinander oder einander unter. Wenn ein Ehemann seine Frau auf diese Weise liebt, sagen wir hier, so wie Christus die Kirche liebt und sich selbst für sie hingibt, dann wird es für die Frau leichter sein, sich ihrem liebenden Ehemann unterzuordnen. Christus ist der Retter, der Heiland der Kirche, wie wir das in Epheser 5 gelesen haben, Vers 23, der sie heiligt, der sie reinigt, um sie ohne Fehler, ohne Makel, ohne Runzel zu präsentieren. Es ist diese Art von Liebe, die ein Ehemann für seine Frau haben sollte. So wie Christus das Wohl der Kirche im Sinne hat, sollte sich der christliche Ehemann um das Wohl seiner Frau kümmern. Schauen Sie, das, was hier die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau verdeutlicht, wird genau dementsprechend dargestellt in Philipper Kapitel 2, was wir gelesen haben. Ehebruch zum Beispiel passt da nicht rein. Wenn man Ehebruch begeht, hat man nicht das Wohlergehen, das Interesse seiner Frau oder seines Mannes im Blickfeld. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Missachtung des Gebotes von Paulus, nicht nur auf seine eigenen Interessen zu blicken, auf seine eigenen, ich möchte sagen, schlimmen Ambitionen, auf die sollte man gar nicht blicken eigentlich, sondern man soll das Interesse, das Wohlergehen des anderen im Auge haben. Wie gesagt, Ehebruch hat damit in keinster Weise etwas zu tun. Ich hatte eben schon gesagt, es ist in keinster Weise verkehrt zu heiraten. Und etwas weiteres wird aber hier in Hebräer Kapitel 3 gesagt. Und damit werden natürlich gleichgeschlechtliche Ehen total ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Hebräer Kapitel 13 und Vers 4. Was sagt Paulus hier? Die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Man hat Ehrerbietung für die Institution der Ehe bei allen, und das Ehebett soll unbefleckt sein, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Wie gesagt, damit hat man keinerlei Interesse am Wohlergehen des Nächsten gezeigt. Man geht da nicht mehr den Weg des Gebens, man geht natürlich dann den Weg des Nehmens. Aber diese Aussage bezieht sich nicht nur auf Eheleute. Denn in 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 5, da wird etwas weiteres gesagt. 1. Petrus Kapitel 5 und in Vers 5. Desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Es heißt hier, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Nun, die Schlachterbibel schreibt das etwas genauer. Nachdem er gesagt hat hier, desgleichen den Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter oder auch den Älteren. Da schreibt die Schlachterbibel, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Mit anderen Worten, junge Leute und ältere Leute sollen sich gegenseitig unterordnen in gewissen Beziehungen. Was bedeutet, Eltern sollten auch auf das Interesse, auf die Nöte ihrer Kinder blicken. Nicht nur auf sich selbst immer, sondern eben auch sehen, was den Kindern hilft, was den Kindern nützt und dann insoweit auch handeln. Und wenn wir das tun, dann werden wir alle von Gott sehr gesegnet werden, weil letztendlich diese Art der Einstellung, diese Gesinnung, eine Gesinnung gegenüber Gott ist. Und so lesen wir in Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das wird letztendlich die Konsequenz sein. Er wird uns erhöhen, wenn wir die Interessen anderer berücksichtigen. Andere, egal wer es sein mag, wenn da eine Notwendigkeit besteht, als höher erachten als uns selbst. Nun, Jakob hatte zunächst einmal diese Einstellung nicht. Das wissen wir alle. Er hat sich als ein Lügner erwiesen, als er zu seinem Vater Isaak ging und ihn betrog, um von ihm den Segen zu erlangen. Er hat vorgegeben, er sei Esau, und Isaak hat ihn dann gesegnet. Mit anderen Worten, er hat ihn in diesem Sinne einmal betrogen, aber er hat bitte dafür bezahlen müssen. Wir wissen, dass er nachher zu seinem Onkel Laban ging, und er hat ihn betrogen, indem er ihm die Frau Lea als Frau gab, seine ältere Tochter, obwohl Jakob natürlich für Rachel Interesse gezeigt hat und das auch klar und deutlich dem Laban gesagt hat. Aber er wurde da betrogen. Aber nicht nur in der Beziehung wurde er von Laban betrogen. Das wäre also einmal gewesen. Aber schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 31 an. Nun, nachher hat dann, nach der Hochzeitswoche sozusagen mit Lea, hat dann auch Jakob die Rachel zur Frau erhalten, musste dann aber weitere 7 Jahre für sie arbeiten in diesem Sinne. In 1. Mose 31 aber lesen wir in Vers 7, als er dann von Laban wegzog und der Laban kam hinter ihm her. Oder zunächst einmal sagt er jetzt das seinen Frauen. Und er hat mich getäuscht und 10-mal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte, aber er wurde 10-mal getäuscht. Er hatte Isaak einmal getäuscht, aber kriegte es 10-mal zurück, bezahlt sozusagen. Das passiert, wenn man sich lediglich auf sich selbst konzentriert und in keinster Weise das Interesse, das Wohlergehen für andere im Auge hat. Nun, später hat Jakob sich grundlegend geändert und er war dann auch bereit, als der Esau ihm entgegenkam, als er zurückzog, ihm viel von seinen Herden zu geben. Da hat er dann den Weg des Gebens eingeschlagen. Wir können auch an den selbstsüchtigen, reichen Farmer denken. Der wird in Lukas Kapitel 12 beschrieben. Lukas Kapitel 12 und angefangen Vers 16. Auch hier zeigt sich eine Einstellung der Selbstsucht. Eine Einstellung des Hochmuts. Keine Einstellung des Gebens anderen gegenüber. Lukas Kapitel 12 und lesen wir Vers 16. Er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln und all mein Korn und meine Güter und will dann einiges den Armen geben davon, will das Korn verkaufen für Bedürftige. Nein, Vers 19, und ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, du habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, mit Antworten, du wirst sterben. Und wem wirst du dann, oder wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Und so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Schauen Sie, er hatte in keinster Weise das Interesse am Wohlergehen anderer. Im Buch der Sprüche lesen wir, dass die Leute dem Menschen fluchen, der das Korn zurückbehält, anstatt dass er es verkauft, dass andere eben auch Anteil daran haben können. Wo Christus sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott, da finden wir diese Parallelstelle in Matthäus Kapitel 6, wo Christus etwas Ähnliches darstellt, angefangen in Vers 19. Matthäus Kapitel 6 und Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mit anderen Worten, was ist die Priorität? Ist die Priorität die, und man will hier jetzt Schätze auf Erden sich sammeln, damit man wie dieser reiche Farmbauer, dieser Farmer, damit man gute Tage dann noch hat? Oder hat man das Interesse anderer im Sinne? Was meint Christus damit, Schätze im Himmel sich zu sammeln? Wie kann man das tun? In welcher Beziehung? Nun, es geht auch um die Unterstützung der Verkündigung des Evangeliums heute. Wir haben immer und immer wieder gesagt, dass die Verkündigung des Evangeliums, der guten Nachricht, der frohen Botschaft vom Reich Gottes, das Wichtigste ist, was zurzeit auf Erden geschehen kann. Denn nur dann, wenn diese Verkündigung erfolgt ist, wenn Christus sagt und wenn der Vater sagt, okay, jetzt ist die Verkündigung erfolgt, dann wird Christus zurückkommen können. Das Evangelium wird in aller Welt zu einem Zeugnis verkündigt werden und dann wird das Ende kommen, nicht zuvor. Das ist viel wichtiger als alles andere, mit dem man sich heute begeben und umgeben und abgeben könnte. Und das bedeutet, dass Schätze im Himmel zu sammeln, auch die Evangeliumsunterstützung voranzutreiben, dass eben die Evangeliumsverkündigung erfolgen kann. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Selbstsucht dies verhindern kann, Disinteresse das verhindern kann, da kann man vielleicht auch an eine Stelle denken in Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12, angefangen Vers 22. Lukas Kapitel 12 und Vers 22. Und das wird direkt im Anschluss an das gesagt, was Christus über den reichen Kornbauer gesagt hat. Er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, den ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung, der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht die Raben, sie sehen nicht, sie atmen nicht, sie haben keinen Keller, keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wer ist nun unter euch? Der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seiner Länge eine Elle zusetzen könnte. Es geht auch hier um die Lebenslänge. Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, ja, warum sorgt ihr euch um das Übrige? Seht die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht, und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen. Nun, das bedeutet nicht, dass man jetzt tatenlos zu Hause rumsitzt und nichts tut, aber es geht um dieses ängstliche sich Sorgen, dieses ängstliche Denken, oh, was wird jetzt geschehen mit meinem Leben? Ich weiß jetzt nicht, wie das weitergehen soll. Darum auch ihr, Vers 29, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Darum geht es hier. Macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß doch, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies alles zufallen, schlecht übersetzt, so wird euch dies hinzugefügt werden, gegeben werden von Gott. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Mit anderen Worten, wenn wir sogar das Reich Gottes erlangen sollen, die Herrlichkeit des Reiches Gottes, wie viel mehr dann die Notwendigkeiten in diesem physischen Leben. Aber jetzt kommt der springende Punkt. In Vers 33. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemand abnimmt oder niemals abnimmt, im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denken wir einmal an den reichen Jüngling. In Matthäus Kapitel 19. Und behalten wir aber jetzt diese Aussage in Erinnerung. In Matthäus Kapitel 19, angefangen Vers 16. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. Mit anderen Worten, die 10 Gebote werden hier erwähnt. Das kann auch ein Blinder beim Krückstock sehen hier, dass hier die 10 Gebote beschrieben werden. Christus kam keineswegs, um die abzuschaffen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du deinen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Und da der Jüngling das Wort hörte, da ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Mit Antworten, sein Reichtum wurde zu seinem Götzen. Das sah Christus. Und er sagte, du musst etwas tun im Hinblick auf diesen Götzen. In diesem Falle sagte er dem Jüngling, verkaufe, was du hast, gib's den Armen, folge mir nach. Folge mir nach war eine Einladung in die Predigerschaft, nebenbei gesagt. Aber der Jüngling war willens oder nicht willens, dies zu tun. War willens, dies nicht zu tun. Seine Selbstsucht hinderte ihn daran, ein Nachfolger Christi zu sein, selbst in der Predigerschaft. Nun, wir lesen von diesem Jüngling nichts mehr weiter in der Bibel. Wir wissen nicht, ob er vielleicht dann doch noch bereut hat, ob er die Selbstsucht überwunden hat oder wie es mit ihm ausgegangen ist. Und schauen Sie, in Lukas hatten wir gerade gelesen, dass diese Aufforderung auch an uns gerichtet ist, wenn wir dieses gleiche Problem haben, was der Jüngling hatte. Dann ist es besser, sich von dem zu trennen. Weil wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, hau sie ab. In anderen Worten, lass das, was deine Hand sonst anfassen würde, beiseite, wenn das eine Sünde ist. Und natürlich, Selbstsucht, Götzendienst ist Sünde. Darum geht es hier. Es geht darum, dass man sich Schätze im Himmel sammeln soll, dass man etwas tut mit dem, was Gott einem gegeben hat, zum Wohlergehen anderer. In Römer Kapitel 12. Da lesen wir etwas sehr Interessantes. Und wie ich eben schon sagte, die Verkündigung des Evangeliums heute ist das Wichtigste, was heute auf dieser Erde überhaupt geschehen kann. Römer 12 und Vers 10. Da lesen wir. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Eine sehr schöne Aussage. Mit anderen Worten, an die Interessen des anderen denken, andere als höher ansehen als sich selbst. Und wenn wir das tun, dann entwickeln wir, dann haben wir, dann behalten wir die Gesinnung, den Sinn von Jesus Christus. 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 16. 1. Korinther 2 und Vers 16. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber, sagt Paulus, wir haben Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn. In Hebräer Kapitel 13 und in Vers 16. Hier geht es um das Sammeln der Schätze im Himmel. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Das ist der Sinn Jesu Christi. Der Willens war für uns zu leiden und zu sterben, ein Mensch zu werden, damit wir Gottwesen werden können in seinem Reich. Und wenn wir dies tun, dann denken wir auch zum Abschluss an Römer Kapitel 12 und Vers 2. Denn es geht um die Beibehaltung, die Entwicklung, das Erwerben der Gesinnung Jesu Christi. Römer Kapitel 12 und Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Lebt nicht so, wie die Heiden leben. Denkt nicht so, wie die Heiden denken. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Weg von der menschlichen, fleischlichen Natur hin zu der Gesinnung Jesu Christi, dieser erniedrigenden Gesinnung, in dem Sinne, dass man sich selbst erniedrigt, damit andere erhöht werden können. Er sagt, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und was ist Gottes Wille? Das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige. Achten wir auf die Interessen der anderen. Und das bezieht sich auch auf die Evangeliumsverkündigung, denn durch diese Evangeliumsverkündigung zeigen wir anderen, wie man leben soll. Dass man die Sünde bereuen muss, dass man sich abwenden muss von der Sünde. Und wenn Menschen dies tun, dann werden sie ein erfüllteres Leben haben, selbst schon heute, in dieser Zeit. Und wie viel mehr, wenn Christus zurückkommt und auch sie Einlass erlangen können und werden, wenn sie sich qualifiziert haben, in das Reich Gottes. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.